Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen in der Schweiz. Weit über 500 einzelne Gespräche haben wir führen in den letzten 2,5 Jahren. 500 Menschen, die ihre Ideen und ihre Zukunft bei uns preisgegeben haben. Und heute ist jemand hier, der aus dem Kanton Appenzell kommt. Und von den Appenzellern sagt man ja, die sind klein, aber das kann ich Ihnen sagen. Er, der mir gegenübersteht, stimmt das überhaupt nicht. Er heisst Dominik zum Vornamen und Knill zum Nachnamen. Vielleicht kann er uns dort etwas dazu sagen. Ist er bekannt? Ja, nein. Wer sich für Militär interessiert, wer sich für Aufrüstung, Abrüstung usw. interessiert, den kennt Dominik Knill. Er ist Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Herzlich willkommen, Dominik Knill.
Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, beim Aktiv Radio dabei zu sein. Und ich bin gespannt, was wir in dieser Stunde alles diskutieren können.
Dominik Knill, ich habe gesagt, die Appenzeller sind klein. Woher kommt das eigentlich? Das stimmt ja überhaupt nicht, weil ich bin kürzlich mal ein Wochenende habe ich dürfen verbringen in diesem wunderschönen Appenzell und habe das nicht festgestellt, dass die Leute so klein sind.
Ja, das ist ein Klischee zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite gibt es schon eher kleinere Leute, aber genauso wie die Berner sind nicht alle langsam.
Also, es hat ja mal einen Witz gegeben, der geheißen, wie macht ein Appenzeller Selbstmord, indem er vom Teppichrand oben runterkumpelt, oder? Aber das gehören die Appenzeller das nicht so gern.
Das war jetzt gerade ein abgetroschener Witz. Es gibt feinere Witze über die Appenzeller, vor allem auch über das Verhältnis zum Nachbarkanton Appenzell-Ausserrhoden. Das ist ein bisschen wie die Schweizer mit den Österreichern. Das gehört dazu, man neckt sich. Und dass wir Platz haben.
Sind die Innenrödler und Aussenrödler sind die wirklich immer noch so richtig getrennt? Ich glaube, es hat etwas zu tun mit katholisch und reformiert, oder? Also mit Kirche hat das eigentlich etwas zu tun.
Ja, das war ursprünglich der Grund, wieso die Innenröder, die eigentlich mehrheitlich katholisch sind, sich gegen die Aussenröder, die mehrheitlich protestantisch sind, einmal gewehrt haben. Und da gibt es schon noch die Neckerei, aber auch noch gewisse Animositäten.
Also, das haben wir geklärt. Appenzell, ein Kanton, der noch wirklich klassisch geführt ist, der auch politisch klassisch geführt ist und sich politisch auch sehr stark differenziert, sehr oft von der Schweiz. Also, Appenzell sagt vielleicht zu etwas Ja und der Rest von der Schweiz sagt zu etwas Nein. Hat das etwas zu tun, auch damals mit der Gründung von der Schweiz ursprünglich, die Innerschweiz oder Ostschweiz? Wo ein bisschen, wenn wir sagen, näher dran ist am klassischen, formellen Leben und weniger so in die neue Zeit hineingekumpelt ist.
Die Appenzeller sind sehr stolz auf ihre Traditionen. Gerade letzten Sonntag hat die Landsgemeinde, wie man sagt, stattgefunden, sehr gut besucht gewesen. Und wenn man sieht, wie die direkte Demokratie funktioniert, vor allem bei einer neuen Verfassung, wie sie jetzt diskutiert worden ist, dann sieht man, was das heisst, Appenzeller zu sein. Man ist stolz, Appenzeller zu sein. Man ist stolz, in den Ring rein können zu gehen und können abstimmen. Und da unterscheidet sich vielleicht der Appenzeller, wie auch die inneren Schweizer Kantone, zu der Haltung zum Rest der Schweiz. Man will eigenständig sein, man will ein Wort können mitreden, auch wenn man ein kleiner Kanton ist. Und das ist der Föderalismus und dem muss Platz haben.
So eine Landsgemeinde ist ja wahrscheinlich auch viel preisgünstiger als eine klassische Abstimmung, kann ich mir vorstellen. Also man kommt, man stimmt ab und es ist erledigt und das Resultat ist vorhanden. Ist das überhaupt noch legal an und für sich? Oder ist dort irgendein Gesetz, das dem widerspricht, dass man sagt, da kann ja jemand, der vielleicht krank ist oder so, kann gar nicht kommen. Wie ist das verankert noch im schweizerischen Gesetz eigentlich, die Landsgemeinde?
Die ist sehr wohl verankert und man hat in den 70er Jahren auch Frauen beigezogen. Früher war das nur eine Männerangelegenheit. Und heute sieht man, dass, wenn man in den Ring hineinschaut, dass Frauen sehr stark vertreten sind. Und auch bei einer Abstimmung, es gehen auch nicht alle abstimmen, ob sie jetzt krank sind oder nicht. Und wenn halt jemand nicht in den Ring hinein kann oder will, ja, dann ist das Demokratie.
Sie haben den Wechsel gemacht vom Kanton. Sie sind in Heiden aufgewachsen, im Appenzell, und sind heute in Frauenfeld im Kanton Thurgau wohnhaft. Ist das wegen beruflich gewesen? Sie haben in Heerbrugg, glaube ich, geschafft. Hat das irgendeinen Einfluss gehabt?
Ja, ich bin mit der Familie zurückgekommen aus dem Ausland. Wir reden daheim Französisch. Und dann haben wir uns überlegt, gehen wir auf Freiburg oder Frauenfeld. Und dann sind wir in Frauenfeld hängen geblieben, auch zur Nähe zum damaligen Arbeitgeberort. Das war Oerlikon Contraves, heute Rheinmetall Air Defense. Und da war Frauenfeld näher als Freiburg.
Dominik Knell, Sie haben mal gesagt, in einer Verhandlung bekommt man nicht, was einem zusteht, sondern was verhandelt wurde. Können Sie uns das ein bisschen auseinandernehmen?
In einer Verhandlung spielt Macht eine wichtige Rolle, die gespürte Macht. Das ist wie der Wind. Man sieht den Wind nicht, man spürt ihn. Und wenn man in eine Verhandlung hineingeht und das Gefühl hat, wir haben Macht, dann ist das gefährlich, weil Macht kann man nur so viel haben, wie es gegenüber bereit ist, das auch zu akzeptieren. Und darum ist es in einer Verhandlung wichtig, dass beide Parteien aus dieser Verhandlung rauskommen und können sagen, mal, das ist eine gute Verhandlung, und nicht, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt, weil das hinterlässt Ressentiment. Und das ist nie gut bei der Umsetzung von Verhandlungsergebnissen.
Warum ist es manchmal so schwierig, dass man Kriegsparteien an Verhandlungstisch herbringt? Also ich sage, es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Bei einem Krieg versucht man ja, einen Gewinner zu haben und einen Verlierer. Also einen Kriegsgewinner. Wieso bringt man Parteien jetzt generell, also nicht nur unbedingt auf die aktuelle Situation, so schwierig an einen Verhandlungstisch?
Das hat sehr viel zu tun mit Wahrnehmung. Solange ich das Gefühl habe, ich kann gewinnen, oder wenn beide Parteien das Gefühl haben, sie können gewinnen, ist jeder Verhandlungsfrieden ein Verzichts- oder ein Diktatfrieden. Und da versucht man zu gehen. Und da gibt es in der Konfliktforschung den Ausdruck von gegenseitig schmerzhaften Pattsituationen. Und meistens kommt man zu einer Verhandlung, wenn beide Parteien müssen einsehen, dass die Weiterführung des Krieges finanziell sich nicht mehr lohnt, die Gesellschaft nicht unterstützt, die Wirtschaft nicht unterstützt. Und dann schlussendlich sitzt man an den Tisch, weil man es einfach nicht mehr weiterführen kann.
Krieg auch oft etwas damit zu tun, oder das Ende des Krieges etwas damit zu tun, dass die den angezettelt haben, Angst haben, dass sie selber nachher verfolgt werden. Also wenn man vielleicht in die Situation schaut, dass man hat Putin, der damit rechnen muss, dass er irgendwann angeklagt wird. Man redet jetzt sogar von Israel, wo der ICC sagt, allenfalls müsste man Israel einklagen oder die Kriegsführer einklagen, obwohl sie den Krieg theoretisch nicht angefangen haben. Hat das etwas damit zu tun, dass Exponenten ganz persönlicher Natur sagen, ui, wenn wir aufhören kriegen und Frieden gibt, dann stehe ich nachher eigentlich mitten im Rampenlicht und dann kann sein, dass ich noch verhaftet werde und Rechenschaft muss ablegen.
Das ist sicher eine Motivation von jedem autokratischen oder diktatorischen Führer. Das sieht man in Russland, das sieht man in anderen Konflikten. Und wir gehen immer davon aus, dass, wenn die Person weg ist, das nachher besser wird. Und das ist ein Trugschluss. Man weiß nie, was nachher kommt. Und die Person hat natürlich ein Interesse, dass sie in die Geschichte eingehen. Das ist wie der Xi Jinping. Er hat noch keinen Krieg angefangen, zum Glück. Aber er möchte auch Geschichtsbücher eingehen als erfolgreiche Politiker, wo sein Land für sich gebracht hat. Darum, ja, es ist ein Risiko, dass man zur Rechenschaft gezogen wird. Nur in vielen Fällen wird das nicht geschehen.
2021, als Sie gewählt worden sind zum Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, haben Sie gesagt, Maulkörper in der Meinungsbildung sind schlecht für unsere Diskussionskultur. Wenn wir jetzt das Gespräch miteinander führen, tun Sie bei einer Frage überlegen, darf ich jetzt das sagen oder darf ich das nicht sagen? Oder kommt das wirklich frisch von der Leber weg, vom Dominik Knell?
Ich überlege mir sehr wohl, was ich für eine Antwort gebe. Das hat aber mehr mit der Frage zu tun und in welchem Kontext das steht. Grundsätzlich kann ich meine Meinung ausdrücken. Nur, ich bin Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Das heisst, ich rede nie als nur Dominik Knill, sondern auch als Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Und ich möchte nicht, dass meine Aussagen im Gegensatz stehen zu dem, was die Mehrheit der Offiziere in der Schweiz denken.
Ist das nicht vielleicht sogar ein Vorwurf, der Ihnen gemacht worden ist, der nicht zuletzt dazu geführt hat, dass Ihre Position kurzfristig bestritten ist, dass man Ihnen gesagt hat, der Dominik Knill denkt zu viel darüber nach, könnte das echt anecken und durch das ist man nachher zu wenig tätig und zu wenig kräftig an und für sich?
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft ist kein Aktivistenverein. Also wir haben das Interesse, dass wir mit allen Akteuren, ob es das politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Akteure sind, dass wir eine Lösung finden, die tragbar ist und wo von der Mehrheit akzeptiert wird. Ob man sich überlegt, ob das tragbar ist oder nicht, ich denke, da muss man schon ehrlich mit sich selber sein und nicht gleich reinschiessen. Das ist wie wenn sie Zahnpasten ausdrucken. Wenn die mal draus ist, die bringen sie nicht mehr oben zurück. Ja. Und darum lohnt es sich schon mal, das eine oder andere mal nachzudenken, bevor man an die Presse geht.
Dominik Knill, Sie haben zwei Töchter, keine Söhne, die Sie hätten können mit in die Armee mitnehmen. Jetzt Ihre Töchter, was haben die für eine Position und Stellung zur Armee?
Wen verwundert es? Die unterstützen die Armee sehr wohl und ich habe einen Enkel und Sie können mir glauben, den Enkel, den bringe ich in die Armee rein.
Aber die Töchter, die haben nicht mitgemacht?
Wir waren sehr lange im Ausland gewesen, und als sie zurückgekommen sind, ist das Thema Militär eigentlich schon erledigt gewesen. Sie haben beide studiert an der ETH und sie machen sonst sehr viel halt außerhalb von der Armee und das ist genau das Thema mit Militärdienstpflicht für Frauen.
Die ETH ist ja ganz etwas Spannendes bei der Familie Knill. Sie haben angefangen als Automechaniker. Und zwar damals schon in einem Armeedepot. Sie haben sich mit Armeefahrzeugen auseinandergesetzt und haben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht, dass sie vermutlich mal als Oberst Präsident werden von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft.
Das ist so.
Wie ist das so gesehen? Was haben Sie? Haben Sie Panzer repariert oder Auto oder Lastwagen oder was haben Sie gemacht?
Zu dieser Zeit, das war Ende 70er Jahre, da hat man sehr umfangreiche Fahrzeuge in der Armee, drei verschiedene Panzertypen. Und das war sehr spannend, mal Hand anzulegen. Und ich denke auch in der heutigen Diskussion, wo es darum geht, soll man Panzer behalten, soll man neu kaufen? Was ist das für ein Aufwand, um die noch am Leben zu behalten, also Lebenszeitverlängerung. Das hilft mir schon, dort können einzuschätzen, was das heisst, einen Panzer weiter in Betrieb zu halten.
Was passiert, wenn vor Ihnen ein Lastwagen bleibt stehen? Sie sind irgendwann in der Ferie unterwegs auf einer Bergstrasse und dort ist ein Lastwagen, der steht und ein fluchender Chauffeur, der nicht weiss, was er machen soll. Ist der Dominik Knill immer noch in der Lage auszusteigen und zu sagen, ich helfe dir schnell und schaue schnell, was ist los mit dem Lastwagen?
Bei der heutigen Technologie, vor allem wenn es um die elektronischen Komponenten geht, wird das schwieriger sein. Wenn es darum geht, einen Reifen zu wechseln, natürlich. Oder sonst gebe ich ihm einfach mein Handy, damit er Hilfe anfordern kann.
Aber rein der Motor selber, also irgendein Dieselmotor oder so, da verstehen Sie noch und könnten da auch noch Hand anlegen?
Das denke ich schon, ja.
Machen Sie das noch?
Nur sehr gelegentlich.
Haben Sie daheim irgendeine Ausstellung von alten Motoren oder so etwas?
Manchmal begrenzt sich so auf ein Notstromaggregat.
Das haben Sie daheim?
Ja.
Also das heisst, das haben Sie eine gewisse Position. Sie glauben an eine Stromlücke in dem Fall?
Nein, das nicht. Aber es ist manchmal praktisch, wenn man ein Notstromaggregat hat. Das ist das Kleineres, wenn man dämpfen geht zum Beispiel.
Aber das hat ja fast niemand daheim ein Notstromaggregat. Vielleicht ein USV an einem Computer dran, damit der Server nicht zu Boden geht oder so. Aber es hat das ja fast niemand. Aber Sie haben das. Ist das ein System, das Sie das Hausrecht aufrechterhalten können? Also,
nein, das ist nicht so leistungsfähig. Nein, das begrenzt sich auf Laden von Handy, von Computer, vielleicht noch Lampen einschalten.
Ah, das ist ein kleines.
Das ist erst ein kleines, ja.
Ein kleines Teil. Also, ja. Sie sind vom Automechaniker irgendeinisch in der Rüstungsindustrie gelandet. Wie war der Weg vom Mech, also wo man jeden Morgen antreten musste, und flicken und reparieren und plötzlich ist man in der Defense-Industrie gesehen. Was ist der Weg dorthin?
Ich bin mir relativ früh gewohnt, mit Fahrzeugen zu arbeiten, die grün angestrichen waren. Und die Flap, ich habe auf der 35mm Flap-Kanone geschafft. Ich habe bei Oerlikon Bürli dort mal noch angefangen. Und bin dann lange im Ausland gewesen, als Ausbildner, Instruktor bei Kunden, die eben dieses System gekauft haben. Und das hat sich dann durchgezogen, dass ich den Bezug zur Armee, zur Rüstungsindustrie nie verloren habe. Und ich denke, das ist genau heute wieder ein wichtiger Punkt, dass wir eine Rüstungsindustrie haben, die vielleicht nicht autonom ist, aber immerhin zentrale Komponenten können warten oder sicher in Einsatz bringen.
Sie haben dann eben den Weg gemacht, vom Automechaniker zur ETH. Ist das immer berufsparallel gelaufen? Haben Sie immer geschafft oder haben Sie dann mal unterbrochen und ein Studium gemacht an der ETH?
Ich habe zwei Studien gemacht. Das eine war Sicherheitspolitik und Krisenmanagement. Der Ausschlag war, dass ich schon mehrere Jahre in der militärischen Friedensförderung gearbeitet habe, viel Erfahrung hatte, praktische Erfahrung hatte und das wollte noch mit einem akademischen Hintergrund ergänzen. Und das hat mich bis jetzt immer wieder begleitet, weil Sicherheitspolitik ist nach wie vor ein sehr heißes Thema im Moment. Und wenn man da gewisse Hintergrundinformationen hat oder versteht, was da auf der Welt passiert, auch in Krisensituationen, dann ist das richtige Studium gewesen. Das Zweite, ich war Vermittler in Aceh, Indonesien und habe dort versucht, zwischen den Rebellen, der Guerilla und den indonesischen Sicherheitskräften zu vermitteln. Und es ist sehr erfolgreich gegangen. Und als ich zurückkam, habe ich gesagt, das lohnt sich noch zu vertiefen und habe dann noch einen Master gemacht in Mediation, in Friedensprozess.
Wie kommt man als Automechaniker an die ETH? Normalerweise brauche ich eine Matur, damit ich an die ETH gehen kann. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Sie waren Automechaniker, haben aber irgendwie ein Billett gebraucht oder etwas, oder, um an die ETH zu gehen?
Ja, ich habe in früheren Jahren bei der ACAD Studiengänge besucht. Und in dem speziellen Fall, wo es um die beiden Master gegangen ist, ist weniger der Hintergrund gewesen, Matura, sondern die Erfahrungen aus der Praxis. Und da ist man eigentlich aufgenommen, sur dossier, wie man das sagt.
Das ist das die Militärabteilung? Man sagt, in der ETH gibt es ja eine Art Militärabteilung. Es werden Offiziere werden auch ausgebildet an der ETH. Haben Sie diesen Werdegang gemacht oder ist das die ganz klassische, normale ETH gewesen?
Also die Milag an der ETH, das muss man trennen. Da wären zukünftige Berufsoffiziere wären vorbereitet auf ihre Aufgabe als Berufsoffizier. Sie könnten einen Bachelor machen, sie könnten Studiengänge besuchen. Da unterstützt die ETH damit sehr stark. Die Studiengänge, die ich besucht habe, haben nichts zu tun mit dem Milag an und für sich. Ich bin kein Berufsoffizier, ich bin Milizoffizier. Und das war offen für eigentlich für alle.
Wenn Sie so die Zeit rechnen, die Sie im Militär verbracht haben, von Ihrem Leben. Sie sind jetzt pensioniert, glaube ich, oder? Ist richtig, oder? Also Sie sind nicht mehr im Berufsleben drin, sind jetzt aber 300% anderen Aktivitäten widmen. Wenn Sie sich so überlegen, wie viel Zeit das Sie verbracht haben im und für das Militär, was würden Sie sagen? Ist das ein Drittel? Ist das die Hälfte gewesen?
Ich habe rund 1500 Dienststellen geleistet. Das sind schon einige Jahre. Davon noch ein Jahr im Ausland als Militärbeobachter für die UNO. Wird nicht im Dienstbüchle als Dienstleistung eingetragen. Ich kann sagen, dass das Militär eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat. Und jetzt, ja, ich bin letztes Jahr pensioniert worden, aber nicht im Ruhestand, weil das Amt als SOG-Präsident ist nicht, wie man gesagt hat, 30%, das ist eher 70-80%, wenn man alles mit einbezieht. Vor allem in der jetzigen Situation, wo Sicherheit, Armeepolitik sehr grossen Stellenwert hat.
Sie haben immer in der Rüstungsindustrie geschafft und jetzt sagen Sie, jetzt bin ich ein Jahr lang Militärbeobachter gewesen. Haben Sie dann Ihren Beruf gestoppt und sind 100% Militärbeobachter gewesen und dann sind Sie wieder zurückgegangen nachher zu Ihrem Betrieb?
Das ist richtig und das ist wirklich Milizsystem. Also ich bin nicht mit Prospekt unterwegs in diesen Krisengebieten. sondern als Militärbeobachter, entsandt von der Schweizer Armee. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich meinen angestammten Beruf oder meinen vorherigen Beruf wieder aufgenommen.
Also man hat sie wieder genommen? Sind sie der gleiche Arbeitgeber gewesen?
Ja, ja. Man hat mich wieder genommen, mit Handkuss, weil die Erfahrungen sind sehr wertvoll gewesen.
Und also der Arbeitgeber hat es können akzeptieren, dass sie einfach mal ein Jahr lang weg sind?
Ja, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Das muss man natürlich planen. Auch mit der Familie, weil die Familie ist nicht in ihrer Konfliktsituation gewesen oder im Konfliktland. Das ist schon eine Herausforderung für die Familie, aber auch für den Arbeitgeber, dass man jemanden nach einem Jahr einfach wieder dort anstellt, wo man gegangen ist.
In über 20 Ländern haben Sie geschafft oder haben Sie gewirkt. Welches waren so die eindrücklichsten?
Es waren die Länder, wo die sicherheitspolitische Situation schwierig war oder die gesellschaftspolitisch. Ich habe mehrere Jahre in Kamerun gelebt, also im globalen Süden, wie man heute sagen. Und einfach auch gesehen, was Afrika für Chancen bietet, aber auch, wo Afrika hoffentlich nicht die gleichen Fehler macht, die man bei uns im globalen Norden gemacht hat. Dann auch die Zeit in Saudi-Arabien, noch zur Zeit, wo Saudi-Arabien sehr zu war, um zu sehen, wie der Islam, vielleicht der strenge Islam, funktioniert. Dann in Südafrika war ich während dem Wechsel vom W. de Klerk, also Apartheid-Regime, zu Nelson Mandela. Das gibt sehr starke Eindrücke. Und dann am Schluss auch noch in Rumänien, so nach der Ceausescu-Zeit, um zu sehen, wie die Leute gelebt haben, wie die Leute auch gelitten haben. Und wo heute Rumänien steht, da muss man sagen, die haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht.
Wenn Sie im Ausland sind, sind Sie für Ihre Firma, Sie haben die dort repräsentiert. Und man kann sagen, eigentlich, solange Sie bei Oerlikon und Bürli sind, später bei Rheinmetall, kann man eigentlich vorreden, Sie sind ein Verkäufer von Kriegsmaterial.
Ja, am Anfang ist es mehr darum gegangen, die Systeme zu warten, die Leute auszubilden, wie man das sicher kann einsetzen kann. Und es ist mit der Flugabwehr ist es eigentlich ein defensives Waffensystem gewesen. Nachher bei Safran Vectronics ist es mehr darum gegangen, Wärmebildkamera, Restlichtverstärker zu verkaufen. Und ich bin mir bewusst gewesen, dass Rüstungsindustrie ist Teil vom Kriegsmaterial. Und wir haben ja jetzt die Diskussionen, wie geht man mit der Ausfuhr, Wiederausfuhr von solchen Systemen aus. Und das ist ein Thema, das man in der Schweiz unbedingt muss klären muss, weil sonst machen wir uns unglaubwürdig mit unseren freundnachbarschaftlichen Ländern.
Gut, Sie sind ja für Safran tätig gewesen. Vectronics war der Schweizer Teil gewesen, vermutlich, also ehemaliges Wildherrbruck. Da hätte ja Safran können sagen, dann Land machen wir es einfach über Frankreich oder irgendwie über ein anderes Land, wo wir eine Niederlassung haben. Die sind ja nicht auf die Schweiz konzentriert gewesen.
Das war immer wieder mal ein Thema gewesen, dass man sagt, okay, wir sind Mutter, wir nehmen das Kind heim. Die Schweiz hat nach wie vor sehr starke Vorteile, sei es in der Entwicklung, sei es auch in der Akzeptanz von anderen Armeen. Und das hat dazu geführt, dass man das aufgeteilt hat. Und das Kriegsmaterialgesetz ist nicht immer hilfreich. Im Gegenteil, es hindert so Firmen, es ist nicht nur Safran Vectronics, es gibt andere Rüstungsfirmen in der Schweiz, wo darunter leidet, dass jetzt, vor allem in der jetzigen Zeit, dass die Schweiz relativ strikt ist, was die Ausfuhr und die Wiederausfuhr.
Ist ja mega schwierig, je mehr, dass man in die Software und in die Elektronik hineingeht. Also wenn wir jetzt beispielsweise Drohnentechnologie anschauen, die doch stark auch an der ETH gepusht wird, dann ist das denkt, zum Beispiel Arbeitsdrohnen zu machen. Also wir haben jetzt nicht Bienen, sondern Drohnen, die effektiv jemandem die Arbeit erleichtern. Haben wir ja auch schon ganz interessante Gespräche hier bei Aktivradio darüber führen. Und gleichzeitig findet man nachher Drohnen in Kriegsgebieten, wo die Stück Software, die an der ETH ursprünglich entwickelt worden sind oder heute von Spin-offs von der ETH in der Schweiz entwickelt worden sind, die nicht gedacht waren, ich muss das explizit sagen, direkt für die Kriegsindustrie, aber man findet sie heute eigentlich dort. Also je softwarelastiger und je elektroniklastiger die Kriegsführung eigentlich wird, je schwieriger wird zu sagen, bin ich eigentlich noch in der Kriegsindustrie tätig und darf ich beispielsweise meine Software exportieren oder darf ich das nicht?
Das ist richtig, das ist eine Grauzone. Das ist wie mit Cyber auch, da gibt es keine Grenzen mehr. Jetzt bei der Elektronik ist es so, dass ja, es gibt die Dual-Use-Güter, es gibt besondere militärische Güter und dann gibt es Kriegsmaterial und die unterliegen ganz unterschiedlichen Bestimmungen und Regeln. Und wenn Sie jetzt eine Drohne nehmen, das ist wie ein Pickup. Ein Pickup per se, also ein kleines Lastwagen mit einer Tragfläche oder nicht Tragfläche, mit einer Ladefläche, ist jetzt das zivil. Und wenn man ein MG drauf tut, ein Maschinengewehr, ist es dann nachher Kriegsmaterial. Man hat jetzt das wieder gesehen in Moskau, wo man einen Sunny-Pins gefunden hat, mit einer österreichischen Flagge drauf. Man muss sagen, ist ein Sunny-Pins, ein Sanitätspins-Gauer, ist das jetzt Kriegsmaterial? Wahrscheinlich nicht, weil man kann das auf Ricardo kaufen. Also da wird viel Polemik gemacht, um den Finger auf die Schweiz zu heben und zu sagen, schaut, ihr liefert ja auch Kriegsmaterial in kriegsführende Länder.
Kriegsmaterial ist eine Problematik und damit man Krieg führen kann, braucht es Kriegsmaterial. Wenn es kein Kriegsmaterial gäbe, gäbe es keinen Krieg oder umgekehrt. Sie sind selber in Orte und in Ländern, die kriegsführend waren. Sie haben das live miterlebt. Wie fühlt man sich eigentlich so, also wenn man fast zuschauen kann, wie auf der einen Seite jemand getötet wird und auf der anderen Seite weiss man, das ist möglich geworden durch Material, das von meiner Muttergesellschaft produziert wurde?
Das ist belastend bis zu einem gewissen Grad. Die Rüstungsindustrie hat einen klaren Auftrag. Man muss am Land, egal welches Land das ist, man muss Möglichkeiten geben, sich zu verteidigen. Das heisst nicht im Umkehrschluss, dass man auch in jedem Fall angreifen muss. Aber wenn man einfach hilflos dasteht, ohne Möglichkeit, sich zu verteidigen, das ist auch der Grund der bewaffneten Neutralität, dass wir kein Machtvakuum in Europa entstehen lassen. Und für das braucht es nun leider einmal auch die entsprechenden Mittel. Wir sehen jetzt, dass das Recht, die Macht vom Recht abgelöst wird vom Recht von der Macht. Also das heisst, es gibt wieder einen Paradigmenwechsel hin zum Stärkeren, wo der bestimmt, was gemacht wird.
Ja, aber das ist doch immer so gesehen, oder? Der mit den längeren Waffen oder mit dem längeren Gewehr, der hat einfach gewonnen. Komplett jetzt eine andere Frage. Unter dem Aspekt Hyperaktivität. In Deutschland hat man relativ lange jetzt das Bundesheer klein gehalten. Man hat es, wenn wir sagen, zusammengespart. Und plötzlich kann innerhalb von wenigen Tagen werden 100 Milliarden gesprochen, um das Heer wieder aufzurüsten. Kann man da eigentlich noch von einer Politik reden? Kann man da noch vernünftige Politiker reden? Wenn sie einig sind, machen sie Hü und nachher machen sie Hot. Wir als Bürger haben ein riesiges Problem, wenn da plötzlich Forderungen auf den Tisch kommen, die vor, sagen wir, ein paar Tagen noch völlig kontrovers waren und irgendeinem anderen Tag sind sie völlig klar, das machen wir jetzt, die 100 Milliarden sprechen wir. Wir in der Schweiz reden auch darum, dass die Armee 10 Milliarden bekommen soll. Ist das 2030 oder ist 2035? Was bedeutet das? Und auch wir in der Schweiz haben sogenannte Hyperaktivität. Jetzt laufen Politiker umeinander und jeder muss irgendetwas dazu erzählen. Als Bürger kann ich solche Aktivitäten eigentlich nicht sehr ernst nehmen.
Zu Deutschland, die 100 Milliarden, das ist mehr, sage ich jetzt einmal, eine Verlegenheitslösung gewesen, um auch ein klares Signal zu setzen und der Rüstungsindustrie eigentlich Mittel geben, um ihre Aktivitäten aufzufahren.
Nur, das ist ein teures Signal, oder? 100 Milliarden?
Ja, wenn sie die Teuerung abziehen, Und wenn sie die Inflation, respektive wenn sie die Mehrwertsteuer noch abziehen, dann bleiben am Schluss noch 60 Milliarden. Und bis die umgesetzt werden in einem System, das sehr bürokratisch ist, da warten wir heute noch drauf, bis Teile von diesen verbleibenden Milliarden wirklich in die Rüstungsindustrie fliegen.
Aber am China geht es relativ schnell. Also wenn wir jetzt Rheinmetall nehmen, Ihr ehemaliger Arbeitgeber ist börsenkotiert, ist langsam umgetümpelt an der deutschen Börse und hat plötzlich eine Verdoppelung und noch mehr hinter sich. Ich sage jetzt mal, dank Putin, dank Israel, dank Palästina, dank weiss nicht wem alles, oder? Ist die Hyperaktivität da und die Leute gehen und tun ihr Geld tatsächlich an der Börse dort investieren und die investiert haben, frühzeitig haben sogar noch Recht bekommen. Das ist schon eine kleine Perversion.
Das ist Wirtschaftsgesetz, das ist Angebot und Nachfrage. Und wenn man sieht, wie jetzt eben die Rüstungsindustrie von dem Hype profitieren können, heisst das nicht, dass man ihnen Vorwürfe machen muss, dass man sie über Jahrzehnte vernachlässigt hat. Man hat einfach nicht mehr daran geglaubt, dass in Europa, ich sage jetzt mal im globalen Norden, noch wieder ein konventioneller industrieller Krieg stattfindet.
Aber ich glaube ja noch weniger an Politik. Also immer Politik sagt mir, wir sind Strategen, wir sind langfristig am Denken und plötzlich sagt man, ja, das haben wir nicht erwartet. Also das muss ich sagen, das ist ja fast ein bisschen lachhaft.
Ich würde keinem Politiker zu nahe treten. Politiker machen Politik und oft ist das nicht sehr lang mit grosser Vorbereitung geplant gewesen, sondern man reagiert, anstatt dass man handelt.
Aber habt ihr es denn erwartet? Also hat der Dominik Knill das erwartet, dass der Putin wieder mal konventionell richtig wird loslegen?
In dem Umfang, wie das jetzt stattgefunden hat, nicht. Es hat Anzeichen gegeben, dass der Putin, dass Russland genug hat von dieser Politik, die jetzt im Westen gemacht worden ist. Und ja, es hat Anzeichen gegeben, man hat es einfach nicht in dieser Form erwartet. Und das ist tragisch, das führt noch zu mehr Konflikt. Der Papst hat einmal gesagt, wir haben einen Weltkrieg auf Raten. Ich denke, so Unrecht hat er nicht, wenn man schaut, wo überall Konflikte sind. Ich war kürzlich in Südafrika und in Brasilien. Und wenn ich dann die Leute, Politiker auf den Ukraine-Krieg angesprochen haben, ist die Antwort gekommen, löset das selber, das ist ein regionaler Konflikt. Schaut selber, wie ihr da wieder rauskommt. Uns interessiert das nicht so groß.
Aber die Amerikaner nehmen Milliarden. Also die haben allein im 2023, glaube ich, etwa 110 oder 120 Milliarden zahlt an die Ukraine. Sprich Waffen geliefert. Jetzt hat man wieder ein Paket von etwa 60 Milliarden freigegeben, nachdem das lang umstritten war. Also irgendeine Werte allein die USA bei 200 Milliarden landen in absehbarer Zeit für die Ukraine, zugunsten der Ukraine. Wir haben vorher die Rheinmetall, der Produzent unter anderem von Panzer, die geliefert werden, diskutiert, wo die Aktien verdoppelt oder noch mehr. Im gleichen Zeitpunkt hat Roche die Aktien halbiert, von 400 Franken fast auf 200 Franken runter. Also mir wäre es lieber, Roche hat sich verdoppelt und ein Rheinmetall nicht, weil dann hätten wir Frieden und wir hätten vielleicht ein besseres Medikament. Also irgendwie ist die Situation auf und aus und irgendjemand will den Krieg. Irgendjemand will ihn, oder? Weil wenn niemand will, dann gäbe es auch keinen Krieg. Stellen wir mal vor, es wäre Krieg und keiner geht hin, oder?
Dann kommt der Krieg zu dir, geht's weiter.
Okay. Aber wer ist eigentlich wirklich daran interessiert? Also wenn wir jetzt mal sagen, die Rüstungsindustrie, die ist interessiert daran. Das ist klar, also wenn es tätscht und klopft und ein deutsches Parlament bewilligt 100 Milliarden, dann geht ihr den Champagner aufmachen. Wer profitiert jetzt wirklich und wer wird eigentlich arm? Neben denen, die im Krieg drin sind. Sind es Steuerzahler, die arm werden, weil plötzlich Steuern einfach umfließen in die Armee, in das Kriegsmaterial?
Da haben Sie mir einige Fragen gestellt. Es geht darum, dass man sieht, was geopolitisch abgeht. Also es ist nicht mehr die unipolare Weltordnung, die man bis anhin hatte, nach dem Fall der Berliner Mauer. auch in der Schweiz, Armee 21, da hat man sich auf Kompetenzerhalt fokussiert und nicht mehr Verteidigungsfähigkeiten oder Verteidigungsbereitschaft. Das rächt sich jetzt. Wer profitiert? Ich würde mal so sagen, ich kenne die Amerikaner nicht als sehr altruistisches Volk. Es gibt auch dort sehr handfeste Interessen. Ob das nach dem Krieg ist, ob das jetzt schon während dem Krieg ist. Sie haben vorher Steuern angesprochen. Wenn 100 Milliarden gesprochen wären oder 60 Milliarden, dann geht es in erster Linie mal in die Rüstungsindustrie, die heimische Rüstungsindustrie. Es werden Löhne gezahlt, Steuern werden gezahlt, die Forschung wird vorantrieben. Und am Schluss geht dann das Produkt in die Ukraine. Aber es ist nicht so, dass das eigentlich 60 Milliarden in die Ukraine
gehen. Aber es ist ja nicht nachhaltig, oder? Also wenn ich eine Brücke baue und dort kann ein Auto, ein Velo oder von mir aus ein Igel drüber laufen, oder? Dann ist das nachhaltig, weil das dient effektiv der Verbindung von Menschen von A nach B. Wenn ich in der Rüstungsindustrie, wenn ich eine Bombe baue, oder? Und die wird runtergelassen und die macht Bumm und tut sehr viel zerstören, der ist, hat eigentlich nur der gewonnen, der das Ding hat bauen konnte. Plus noch der, der nachher das kaputte Zeug wieder aufstellen kann, oder? Aber das betrifft nicht die Mehrheit. Also das ist eigentlich gegen ein Land, das so viel Geld aus dem Land rausgeht, letztendlich zu Ungunsten von der Mehrheit von der Bevölkerung. Da, ich werde Ihnen noch ein Beispiel machen in der Schweiz. ORS, das sagt Ihnen sicher etwas, das ist die Firma, die irgendwie mehrheitlich das Flüchtlingswesen darf organisieren. Das ist eine private Organisation und der Bund stellt die eigentlich an und zum Teil auch Kantone, um ihr Flüchtlingswesen in den Griff zu bekommen. Die ORS gehört an einer englischen Firma und die englische Firma ist eine Logistik, eine Kriegslogistikfirma. Also die macht primär, wenn, nehmen wir an, es braucht jemand einen Flugplatz, um Krieg zu führen, dann gehen die und die ganze Logistik aufbauen auf diesem Flugplatz, dass der Krieg überhaupt geführt werden kann. Und auf der anderen Seite haben sie eine Tochtergesellschaft, die Flüchtlinge entgegennimmt und in einem Milliardenbusiness, in einem Flüchtlingsbusiness drin ist. Also einerseits kann man fast sagen, produzieren die Flüchtlinge irgendjemand, oder? Und auf der anderen Seite sind sie dann empfangen und kassieren gerade noch einmal dafür. Also es ist ja eigentlich schon unendlich verlogen auf eine Art.
Ja, man kann dem durchaus sagen, dass das moralisch, ethisch verwerfbar ist. Solange es kein Gesetz gibt, wo das verbietet, muss man oder springen gewisse Organisationen halt über den Schatten und machen beides. Ich denke nach wie vor, dass jemand ein Interesse hat am Krieg. Krieg ist nie nachhaltig. Die sogenannten Kriegsprofiteure, wenn wir schauen, in die Ukraine, das ist tragisch, das ist eine absolute Tragödie, was dort passiert, wenn man dort alles kaputt macht. Es wird eine Zeit kommen, wo man das alles wieder aufbaut. Und dort werden Mittel reinfließen, vor allem von den Ländern, die die Ukraine jetzt in dem Kriegszustand unterstützt hat. Das ist ein riesiges Projekt zum eben Wiederaufbau machen.
Warum ist China auf der Seite von Russland? Also wenn ja China Russland nicht würde unterstützen und Indien jetzt zum Beispiel auch nicht, also keine Energielieferungen mehr von Russland, kein Öl mehr würde abnehmen etc., dann ging es vermutlich relativ schnell. Warum macht China das? China will ja aber vermutlich auch nicht unbedingt Haufen tote Menschen haben, aber es dient vermutlich an der Positionierung von China in der Welt. Und zwar geht es um Wirtschaft letztendlich. Also man beweist jetzt den Amerikanern, ohne uns Chinesen geht gar nichts. Also kann man fast wieder einmal mehr von einem Stellvertreterkrieg reden. Ist die Ukraine-Russland-Problematik eine Stellvertreter-Situation?
Je nachdem, wie man das anschaut, kann man durchaus sagen, dass das ein Proxy-War ist oder ein Stellvertreterkrieg. Dass man Russland einfach so in die Knie zwingen kann, bin ich mir nicht so sicher, weil auch Amerika und NATO-Länder im Westen, die wollen Russland nicht zerstören.
Also darf ich noch etwas sagen? Die Kraft von Russland sollte man jetzt mal einfach richtig einsetzen. Russland hat das Bruttoinlandprodukt, das entspricht etwa Italien. Ungefähr, oder? Amerika hat ein Bruttoinlandprodukt, das etwa 10-mal grösser ist als das der Russen. So. Und jetzt, wenn man noch den ganzen Westen dazu nimmt, also wenn man noch unser Bruttoinlandprodukt von Europa dazu nimmt und sogar noch die Schweizer dazu nehmen, dann ist Russland einfach nie. Nicht. Und wenn ich so ein kleines Bruttoinlandprodukt habe, muss ich mich auch fragen, will ich einen Großteil von meinem Vermögen in einen Krieg investieren, um eine Philosophie durchzusetzen? Also ich glaube das irgendwie nicht. Also Neumann müssen einfach Ideologien vorhanden sein, die aufeinanderprallen. Und Russland und die Ukraine sind jetzt halt per Zufall diejenigen, die den Krieg führen müssen. Und andere profitieren und schauen zu.
Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Kriegsprofiteure, die müssen nicht nur in Russland sein. Russland ist ein riesiges Land. Die Leute haben gelernt, einfach über die Runde zu kommen. Für viele Russen ist der Krieg in der Ukraine weit weg. Im Gegenteil, wenn sie junge Soldaten schicken, kommen sie gute Gelder über, gute Löhne. Und wenn dann leider so ein Soldat noch stirbt, dann gibt es noch mehr Geld. Also, der Krieg ist auch ein wirtschaftliches Element. Ich würde das überhaupt nicht unterstützen. Es ist leider eine Tatsache. China und auch Iran, das muss man auch sehen, die unterstützen Russland, weil es mehr darum geht als um den Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg ist für mich zumindest das ein Testballon. Das wird nicht aufhören mit dem Ukraine-Krieg. Es geht darum, dass man die unipolare Weltordnung, die westliche Sicherheitsordnung herausfordert, dass es multipolar wird, vielleicht sogar bipolar. Und da hat Russland, China ein grosses Interesse, dass sie die Bestrebungen unterstützen.
Also, wenn China nicht einlenkt, vermutlich, geht das einfach weiter und weiter und weiter. Theoretisch hätte ja die NATO in ihre Flugilo aufsteigen können, an dem Tag, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, oder? Hat man können mit einem riesen Schlag zurückschlagen. Man hatte Angst, gibt es einen Atomkrieg oder gibt es einen Weltkrieg daraus oder was auch immer. Aber der schleichende Krieg über die Jahre hinweg ist ja eigentlich eine Zerstörung von jeder Moral und auch von finanziellen Mitteln, die fast unendlich sind. Also warum hat der Westen in diesem Fall nicht kräftiger zugeschlagen? Hat er Angst vor Russland oder hat er Angst vor China zum Beispiel?
Wenn man von Europa redet, hat man immer das Gefühl, das ist eine Einheit. Die EU oder die NATO. Ich bin nicht sicher, ob in 10 Jahren wir nicht mehr Probleme haben innerhalb Europa mit dem Zusammenhalt, ob es die NATO in dieser Form noch gibt, wo wir sie heute haben. Das heisst dann auch für die Schweizer Armee, auf was stellen wir uns ein. Und ja, wir hätten eingreifen können in den Krieg mit NATO-Mitteln. Nur, wer soll das denn machen? Und wir leben in einer postheroischen Gesellschaft, gemäß Herfried Münkler. Uns geht es mehr um Wohlstand, Jobsicherheit, gutes Leben haben und weniger unsere Werte, die wir eigentlich haben, wo Sicherheit ist und Wohlstand und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Das wird gern delegiert. Und solange wir die Schwäche haben, auch die demokratische Situation in Europa, wo man immer wieder wiedergewählt werden will, im Gegensatz zu einer heroischen Gesellschaft, die man in vielen Ländern hat, da ist niemand bereit, zum Anstehen zu sagen, jetzt schicke ich meinen Sohn in die Ukraine. Natürlich, die atomare Bedrohung, die ist vorhanden, latent vorhanden, obwohl ich nicht glaube, dass es zu einem Atomkrieg kommt, weil dann den müssen wir uns sehr warm anziehen.
Gehen wir zurück in die Schweiz. Die Armee will gerne 10 Milliarden haben, um wieder auf einen Stand zu kommen, wie Sie sagen, der vernünftig ist. Und ich habe schnell gelesen in einem Artikel, wo jemand sagt, zuerst müssten eigentlich mal Hausaufgaben gemacht werden. Und das klingt jetzt ein bisschen militärisch, ich werde das schnell vorlesen. A. Wer bedroht uns mit was? B. Womit verteidigen wir uns? C. Was fehlt? Und D. Was kostet das? Und in diesem Artikel sagt der Autor, das ist nicht gemacht worden. Die Hausaufgaben sind nicht gemacht worden, sondern es ist ein riesen Tohuwabohu. Der eine will ein bisschen dieses und der andere will ein bisschen jenes. Und die Schweiz sprechen keine Geldmittel, bevor die Hausaufgaben gemacht sind worden. Was würden Sie sagen? Fehlen die tatsächlich? Oder sagen Sie, der Autor hat einfach irgendetwas geschrieben, das überhaupt nicht stimmt?
Ich will dem Autor gar nicht unterstellen. Ich will festhalten, dass der Armee sehr wohl ihre Hausaufgaben gemacht hat. Man hat das sogenannte Schwarze Buch «Verteidigungsfähigkeit stärken» letztes Jahr im August publiziert. Dort drin steht genau, wo die Armee hin will und was das kostet, in welchem Zeithorizont. Und ja, Bedrohungen. Wenn wir die Armeebotschaft 24 anschauen, dort hat man die Variante 2 genommen. Das sind hybride Angriffe, zum Beispiel auf Cyberinfrastrukturen, auf kritische Infrastrukturen. Und das ist schwierig zu bekämpfen mit traditionellen Waffen. Weil, wie ich gesagt habe, Cyber kennt keine geografische Grenze, wenn man sieht, wo alles gehackt wird. Dann der zweite Aspekt ist von der Bedrohung Abstandswaffen. Also man geht davon aus, dass man auf Distanz angegriffen wird. Und ausschliessen ist nicht ein traditioneller militärischer Angriff, entweder gleichzeitig oder gestaffelt.
Also ich könnte sagen, der Bund und C-Offizier wissen an und für sich, in was wir investieren und warum wir investieren und wie viel das wir investieren wollen.
Richtig.
Das können sie ein Höckchen darunter machen, das ist okay.
Richtig.
Ich selber betätige der Informatik und ich weiss um einen Alterungsprozess von Software und von Elektronik. Das geht mega schnell. Oder? Es hat jemand die Version 8.7.4 getroffen. Und nachher kommt irgendein Addendum zur Version 10.7.9 und das geht zur Version 8. Dummerweise nicht mehr. Jetzt tut man beispielsweise die Artillerie ist in Frage gestellt, wie soll das in Zukunft funktionieren? Oder? Ist dort überhaupt noch jemand von einem Panzer drauf oder nicht? Oder ist das alles softwaregetrieben? Wir reden von Drohnen, die voll softwaregetrieben sind. Und jetzt investiert man in solche Sachen rein. Und da wage ich jetzt zu behaupten, wir werden überflügelt von dieser Problematik, dass wir zwar in etwas investiert haben, aber es gar nicht funktioniert, weil der neueste Softwarestand auf das Ding gar nicht mehr draufgetan werden kann. Und dann sind wir wieder bei der Kriegsindustrie. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass das möglichst schnell passiert. Die muss man dann vielleicht 5 Jahre muss man das schon garantieren, oder? Dass der Softwarestand weiterhin funktioniert. Aber dann schlägt man voll zu und sagt dem, ja, wenn du weitermachen willst, dann kannst du deine Waffen fortschmeißen, weil wir können den neuesten Softwarestand gar nicht mehr drauf tun. Wir haben gar keine Leute mehr, die den Softwarestand können warten. Gehen wir nicht in Gefahr, dass wir Sachen kaufen, die wir in paar Jahren gar nicht mehr warten können?
Ich würde jetzt sagen, die Beschaffungsbehörde Armaswiss macht einen sehr guten Job. Sie nimmt sich manchmal ein bisschen viel Zeit, manchmal fast zu viel Zeit, um neue Systeme, neue Produkte zu evaluieren und einzuführen. Und da gebe ich Ihnen voll recht. Es kann nicht sein, dass man 7 bis 10 Jahre plus noch eine Einführung braucht für ein neues System. Und was gar nicht darf sein, dass man noch eine Helvetisierung macht. Also quasi, dass man die Systeme, die man ab Stangen kaufen kann, dann noch irgendwie mal in einen helvetischen Kontext hineinbringen. Das muss aufhören. Jetzt muss man schon unterscheiden zwischen elektronischen Komponenten oder ob es jetzt Funkgeräte sind, wo darauf basierend oder ob es jetzt ein Minenräumer ist oder ein Minenwerfer. Da der fährt der wahrscheinlich gleich noch, wenn jetzt die Software nicht auf dem neuesten Stand ist.
Es sei denn, der Softwareentwickler macht BIP oder das Bitli schicken und dann stellt das Zeug alles ab.
Gut, dann sind wir wieder beim F-35, wo alle sagen, wenn die Amerikaner der Schalter herum, der fliegt kein F-35 mehr. Irgendwo muss man Vertrauen haben in Partner. Man muss auch schauen, dass man möglichst viel Know-how in der Schweiz behalten kann. Also, dass die Rüstungsindustrie nicht ganz verloren geht. Wir haben sehr viele gute Rüstungsfirmen in der Schweiz, die von ausländischen Firmen aufgekauft worden sind. Und die Hoheit über das Know-how, Das muss ganz klar geregelt werden. Sonst laufen wir wirklich in eine Situation rein, wo dann der Besitzer sagt, ja, Pech kann.
Also wir sind ja oft bei Beschaffungen von IT-Systemen völlig überfordert. Also der Bund sage jetzt beispielsweise, du das Steuersystem einführen, ein neues, oder ein Kanton macht das, und dann merken sie nachher, nach etwa 6 Jahren entwickeln, dass das gar nicht funktioniert, dass sie die ganze Entwicklung können überall fallen. Und das ist natürlich damals, wo man noch irgendwie eine Buchhaltung im Büchlein gemacht hat, ist das nicht der Fall gewesen, der hat das Papier hat verhebt. Ist die Armee nicht wirklich megamässig gefährdet? Und sie haben jetzt das gesagt, ja gut, dann ist halt auch 35 am Boden, wenn die Amerikaner machen. Das war so ein bisschen fast sarkastisch gewesen. Aber ich sehe die Chance oder die Gefahr, die dunkelt mich riesengroß, dass das primär die Waffen Software drüber sind und sie in der Armee gar keine Chance haben. Sie haben weder die Leute dazu, noch haben sie das Know-how dazu, um das effektiv in Zukunft können zu bringen.
Das hängt auch damit ab, dass alle möglichst viel Sicherheit wollen, dass jeder Eventualfall abgedeckt ist durch dieses System, auch mit künstlicher Intelligenz. Das wird ein anderes Thema sein. Und ja, ich kann sagen, wir sind technologisch auf einem recht hohen Stand. Das will aber nicht heissen, dass wieder ein Krieg ausbricht. Wenn wir schauen, mit welchen Mitteln Russland oder auch die Ukraine ohne Unterstützung vom Westen gegeneinander losgehen, dann muss man sagen, das ist Zweiter Weltkrieg, Schützengräben. Wo ist da die Elektronik? Die Russen haben den Vorteil, dass vieles sehr einfach funktioniert und schlecht gestört werden kann. Mal Ausnahme von den Drohnen. Aber das Drohnenproblem ist für uns in der Schweiz ganz wichtig. Was machen wir, wenn bewaffnete Drohnen reinkommen? Wenn eine bewaffnete Drohne über eine Patriot, also eine luftgeschützte Flugabwehr, drüber fliegt, kann es die Armee abschiessen? Nein, die Polizei wahrscheinlich auch nicht. Kann man den Luftraum sperren? Braucht man spezielle Bewilligungen? Also da gibt es noch viele Fragen, die geklärt werden im Zusammenhang mit Drohnen. Vor allem mit den bewaffneten Drohnen. Und das wird kommen. Und da müssen wir uns fragen, wo wir Schwergewicht setzen. Lassen wir es so, wie es im Bericht der Bodentruppen festgehalten ist? Oder zieht man bereits schon Lehren aus der Ukraine, muss sagen, wenn das Schwergewicht vielleicht verlagern?
Wir reden immer wieder über Bruttoinlandprodukt und einen Anteil für die Armee. Also man sagt jetzt beispielsweise, die Schweiz hat 1% vom Bruttoinlandprodukt für die Armee ausgegeben. Wir erinnern uns, die Schweiz macht etwa 800 Milliarden Bruttoinlandprodukt. Wobei wir ganz ehrlich müssen sein, dass immer ein grösserer Teil vom Staat ausgegeben wird. Und das gehört auch zum Bruttoinlandprodukt. Wir sind geleiden irgendeinmal bei 300 Milliarden von diesen 800 Milliarden. Direkte und indirekte Staatsausgaben. Und jetzt sagt man, 1% muss an die Armee gehen. Wer hat diesen Unsinn eigentlich mal formuliert und gesagt, ein Bruttoinlandprodukt? Da müsste ja Liechtenstein müsste vermutlich eine Riesenarmee haben im Verhältnis zur Bevölkerung, die sie haben.
Das ist richtig. Die Diskussion um sogenannte 1% oder mehr bis 2030 oder 2035, das polarisiert enorm und kommt immer wieder in die Politik hinein. Jetzt muss man sich fragen, was ist 1%? Was ist 1% 2030? Was ist es 35? Nur weil wir eine gute Wirtschaftsleistung haben und wir darum eine höhere BIP-Quote haben, heisst das nicht, dass wir im Vergleich zu Polen gleich oder noch mehr ausgehen. Wenn wir jetzt schauen, in Dänemark, die gehen 2% aus BIP. Nur, was ist in diesen 2% enthalten? Das sind sämtliche Löhne enthalten. In der Schweiz haben wir rund 7'000 Lohnempfänger. In Dänemark...
Also Lohnempfänger wo? Bei was?
Beim Bund, beim VBS. Also wo zahlt werden aus dem Budget.
Also nur das VBS, oder? Sonst sind es ein bisschen mehr.
Ja, Bund, natürlich. Sind es ein bisschen mehr. Dann hat es in Dänemark nur Marine. Die brauchen gerade so viel Geld wie eine Luftwaffe. Pensionen, also die Renten werden aus dem BIP ausgezahlt. Und bei uns, wenn wir eine Vollkostenrechnung machen würden mit all den nicht bezahlten Dienstleistungen oder Arbeiten, die die Armee leistet, dann kommen wir rund auf 1,5%. Darum 1%, das ist, ja, man hat das mal aufgenommen. Ich würde aber noch sagen, die Armee braucht 40 Milliarden plus nochmal für Beschaffungen und 10 Milliarden für Munition und Ersatzteil bis Ende der 30er Jahre. Und jetzt kann man über die 1% reden. Schlussendlich brauchen wir das Geld. Möglichst rasch.
Wenn ich Sie so höre reden, dann heisst das ja, wir brauchen jetzt dringend Geld. Das sagen noch viele, wir brauchen dringend Geld. Ich sage das manchmal auch, wir brauchen dringend Geld. dann würde es ja bedeuten, dass die Armee heute nicht richtig funktioniert. Und ich mich muss fragen, bin ich überhaupt noch geschützt von dieser Armee? Ist mein Eindruck dann so richtig?
Ich gehe davon aus, dass Sie noch einen Bezug haben zu der Armee 61, wo man 600.000, 700.000 Mann unter den Fahnen hatten und entsprechende Mittel. Das ist natürlich nicht mehr so mit einem Sollbestand von 100.000. Und man hat die Armee massiv zusammengespart. Und wir können heute die Schweiz nicht mehr autonom verteidigen, also Land und Leute. Wir müssen Abstrich machen.
Also die Schweiz hat heute noch etwa 150.000 Leute in der Armee, ist das richtig?
Das ist der Effektivbestand.
Aktive Soldaten? Ja. 147.178, also ich habe das vom 2023 habe ich die Zahl geholt.
Das ist richtig. Der Sollbestand, man erhöht den Sollbestand um rund 40% erhöhen für die, die dann nicht einrücken oder sonst nicht zur Verfügung stehen. Darum kommt man auf die 140 oder 147. Auch das soll eine Richtgrösse sein. Im Militärgesetz steht 100.000 und das müssen wir erhöhen.
Und die Waffen, die wir haben, die funktionieren?
Die funktionieren. Wenn Sie jetzt Panzerhaubitzen ansprechen oder den M113, den Mannschaftstransport.
Der Schützenpanzer.
Schützenpanzer, ja. Ja, ich weiß nicht, was für ein Auto Sie fahren, aber ich glaube, das ist nicht über 40 Jahre alt. Vielleicht haben Sie einen Oldtimer. Und das ist wirklich ein Problem. An einem jungen Soldaten sagen, locker mit der Armee, du hast eine gut ausgerüstete Armee. Das ist manchmal eine Herausforderung für die, die Rekruten rekrutieren, ausheben. Trotzdem, unsere Armee ist besser, als dass sie schlecht geredet wird von Armeegegnern, auch von gewissen Armeefreunden.
Aber der Ueli Maurer hat ja gesagt, es ist die beste Armee der Welt. Das ist es nicht.
Ich weiss nicht, wie der Ueli Maurer best definiert hat. Aber so wie ich es best verstehe, definitiv nicht.
Auf jeden Fall hat er ja keine Lust mehr nachher, das weiter anzuschauen. Wenn Sie jetzt einen Wunsch dürften äußern an unsere Zuhörer, aus der Sicht vom Chef von der Offiziersgesellschaft, was wäre das?
Wir haben drei Anliegen. Das ist, wir brauchen ausreichende Beschaffung, vollständige Ausrüstung. Wir brauchen genügend Soldaten, weniger Abgänge im Zivildienst und die müssen professionell ausgebildet werden.
Ihr wollt den Zivildienst einschränken?
Ja, wir wollen den Zivildienst einschränken, nicht abschaffen. Der Zivildienst macht eine gute Arbeit. Es gibt einfach zu viele junge, militärdiensttaugliche Soldaten, mehrheitlich Männer, also fast nur Männer, die in den Zivildienst wechseln. Und das ist ein Verlust für die Armee. Und mit dem neuen Dienstpflichtmodell, das Ende Jahr im Bundesrat behandelt wird, ist eine Möglichkeit, Sicherheitsdienstpflicht, dass man nach wie vor Männer obligatorisch einzieht. Die müssen Dienst leisten. Zivilschutz und Zivildienst werden in einem Katastrophenschutz zusammengefasst. Und ganz wichtig, Frauen, ich bin dagegen, dass man Frauen zum Militärdienst verpflichten soll. Wir sollen sie aber mindestens ein bis zwei Tage aufbieten für den Informations- und Orientierungstag. Aber eine generelle Dienstpflicht für Frauen, ich denke, da ist die Gesellschaft noch nicht reif.
Wie lange bleiben Sie Präsident von der SOG?
Mindestens bis zur nächsten Delegiertenversammlung im März 2025.
Da findet wieder eine Wahl statt? Gibt es wieder eine Kampfwahl?
Ich gehe davon aus, dass, wenn es eine Kampfwahl gibt, dann gibt es eine Kampfwahl unter neuen Kandidaten, aber vermutlich nicht mit mehr. Und ich denke auch, dass mein Vorgänger dort nicht nochmal sich aufstellen lässt. Das wäre unglücklich.
Dominik Knell, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind. Wir haben wieder viel über die Armee erfahren. Und ich denke, Sie sind in einem schwierigen Umfeld, in einem kritischen Umfeld tätig, wo Menschen, Krieg ist ja nie etwas Schönes, aber er findet halt trotzdem statt.
Vielen Dank. Ich hätte noch gerne Stellung genommen zu diesen 10 Milliarden, wenn das noch Platz hat.
Das hat leider keinen Platz mehr.
Gut.
Sonst macht es Pip und wir sind einfach weg. Es hat nichts mit Bruttoinlandprodukt zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir keine Zeit mehr haben.
Mal. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ich
bin
sehr gefreut. Spannende Fragen.
Ganz Danke. Herzlich.
Aktiv Radio Interview.